Nach den jüngsten Befragungen bei der Definition von Freiheit, was ist Freiheit, ist ganz klar. Also ich bin nur frei, wenn ich nicht arbeitslos bin. Freiheit wird ganz eng hier im Mitteldeutschen, wahrscheinlich generell in Ostdeutschland, mit der Nichtexistenz von Arbeitslosigkeit in Verbindung gebracht.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Im zweiten Teil der aktuellen Staffel schauen wir vielschichtig vergleichend auf andere Montanregionen Deutschlands und hören Geschichten, wie dort mit den Umbrüchen und dem Strukturwandel am Ende der fossilindustriellen Epoche umgegangen wird. Heute blicken wir dabei mit Annette Stalder-Reinhardt auf das Mitteldeutsche Revier. Werfen nun also einen ersten Blick in die neuen Bundesländer. Frau Schneider-Reinhardt schildert, welche wirtschaftliche und symbolische Bedeutung der Braunkohlentagebau im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat der DDR hatte, wie hier mit Umsiedlungen und Umweltschäden umgegangen wurde und welche tiefgreifenden Veränderungen das Leben und Selbstverständnis der Menschen in Mitteldeutschland nach der Wende prägten und bis heute beeinflussen. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zukommen lassen könnt. Außerdem findet ihr dort die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an meinem Podcast zu unterstützen. Frau Schneider-Reinhardt ist neu dabei und stellt sich wie gewohnt zunächst einmal vor. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Mein Name ist Annette Schneider-Reinhardt. Ich habe zunächst erstmal mich auf das Lehrerstudium konzentriert und habe Musik und Deutsch studiert, auch mal 2 Jahre unterrichtet. Und dann bekam ich die Möglichkeit, in der Kultur noch während der DDR-Zeit zu arbeiten und die Gelegenheit, damit ein Zusatzstudium zu machen. Das nannte sich Ethnographie. Das ist das, was in den westdeutschen Ländern Kulturanthropologie, empirische Kulturwissenschaft heißt, früher auch Volkskunde. Darin habe ich dann später auch promoviert. Und mein erstes Projekt in meinem Arbeitsleben nach der Wende, wo ich im Kulturbereich geblieben bin, und zwar in der Betreuung von Vereinen in einem Landesverein für Heimatpflege in Sachsen-Anhalt, führte mich ein Projekt ins Mansfelder Revier. Das ist ein Revier, was im Großen und Ganzen auch zum mitteldeutschen Raum zählt, aber da wird Kupferschiefer abgebaut. Dort konnte ich Kollegen einen Film drehen und das wurde zu einer Langzeitstudie, die eben auch das Ende des Bergbaus und den Umgang der Kumpel, die Erinnerungskultur mit betrachtete. Und dort habe ich in einem Interview mal gehört, wer im Kupfer ist, geht nicht in die Kohle und umgekehrt. Das heißt, dass, obwohl die Reviere unmittelbar benachbart sind, zum Teil in einem Ort sowohl Menschen in der Kohle, im Kohleabbau gearbeitet haben, als auch im Kupfer, waren das doch verschiedene Bereiche. Also das weckte schon mein Interesse. Und dann gab es natürlich viele Vereine, die ich begleiten durfte, die genau diese Erinnerungskultur, Industriekultur gepflegt haben, die sich damit beschäftigt haben. Ja, und etliche Jahre später, nun hat mich mein Lebensweg ins Rheinische Revier geführt und ich konnte in den letzten Jahren für das zukünftige Dokumentationszentrum in Garzweiler ein Ausstellungskonzept machen. Und gleichzeitig bin ich nun beim LVR im Geschichtenprojekt tätig, ein Projekt, in dem es um den Strukturwandel geht. Und innerhalb dieser letzten Jahre habe ich sehr viele Interviews geführt mit Menschen im Rheinischen Revier. Und das regt natürlich dazu an, Vergleiche zu ziehen mit dem mitteldeutschen Revier, wo ich sozusagen zu Hause bin, ja, gemacht haben. Also diese Vergleiche zu ziehen.
Das Wichtigste zum Anfang wäre wohl nun klarzustellen, wo liegt denn überhaupt das Mitteldeutsche Revier?
Das Mitteldeutsche Revier, das ist eine Region, die sowohl den Süden Sachsen-Anhalt, aber eben auch Bitterfeld und Wolfen einschließt als ehemalige Braunkohleabbaugebiete. Dann den Nordwesten von Sachsen, also das ist die Region ganz großräumig um Leipzig herum und eine Region in Nordthüringen bei Altenburg. Das heißt, das Mitteldeutsche Revier zieht sich quasi über heutige drei Bundesländer. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass eben das Mitteldeutsche Bergbaurevier, also wenn man das genau nimmt, Mitteldeutsches Bergbaurevier ist nicht identisch mit den Abbaugebieten der Braunkohle. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Mitteldeutschland gibt es eben noch zahlreiche weitere Rohstoffe, die abgebaut werden. Kupfer nun nicht mehr, aber eben noch Kalkstein, Kali und Steinsalz und so weiter. Und deshalb sagt man eben landläufig Mitteldeutsches Revier, damit meint man erstmal das Braunkohlerevier, aber eigentlich ist es mehr.
Wir werden uns später im Gespräch auf die Zeit nach den Umbrüchen von 1945 und 1990 konzentrieren. Dennoch zum Überblick erst einmal, wie und wann begann man denn im Mitteldeutschen Revier Braunkohle abzubauen?
Ja, also zunächst muss man sagen, wie in fast ganz Deutschland war die Region auch durch Kleinstaaterei bestimmt. Das bedeutete, dass, was den Bergbau betraf, eine Zersplitterung rechtlicher Regelungen gab und viele kleine Betriebe. Allerdings gab es im Freistaat Sachsen schon den Staatsvorbehalt für den Abbau von Rohstoffen, 1916 ein Gesetz zum Schutz von Abbaufeldern und 1918 bereits eine Bausperre in Kohleabbaugebieten. Das war logischerweise die Möglichkeit für den Freistaat selbst wirtschaftlich zu agieren. Und ein Plan von 1920 zeigt, dass es schon damals immense Planungen für den Abbau um Leipzig herum gab. Und das war letztendlich die Grundlage auch für die späteren Großabbaugebiete Böhlen, Zwenkau, was bis 1999 abgebaut wurde, und Espenhain bis 1996. Ja, dann kam es zur Gründung des Mitteldeutschen Braunkohlensyndikats 1909. Die haben diesen Begriff vom Mitteldeutschen Braunkohlerevier eigentlich erstmals geprägt. Das Syndikat war eine Verkaufsvereinigung privater Bergbauunternehmen. Dadurch war die Möglichkeit geschaffen, dass man Absatz und Förderung gemeinsam regeln konnte. Interessanterweise gehörten damals dazu auch Helmstedt. Ein Revier liegt in Niedersachsen, ist heute beim Strukturwandel meistens nicht so im Blick, ist aber immer noch ein Braunkohlerevier. Das gehörte damals tatsächlich zum Mitteldeutschen Braunkohlerevier dazu. Dann natürlich die Zentren Halle, Bitterfeld, Oberröbling, das ist eben ein Ort im Mansfeldischen, Geiseltal bei Merseburg, wo heute der große See liegt, das Zeitzer Revier und auch noch interessant, damals gehörte auch das Kasseler Braunkohlerevier, was also in Hessen liegt, dazu. Der Sitz des Syndikats war in Leipzig. 1919 wurde dieses durch den Reichskohlenrat staatlich gelenkt, aber immerhin existierte dieses Syndikat bis 1946. Das ist erst durch die sowjetische Militäradministration nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft worden. Ja, zunächst muss man noch einen ganz kurzen Blick auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg legen. Da war ja die Situation, dass Deutschland insgesamt viele Steinkohleabbaugebiete verloren hatte durch den Versailler Vertrag. Steinkohle gehörte zu den Reparationsleistungen, die Deutschland zu zahlen hatte. Und dann konzentrierte man sich natürlich in der Weimarer Republik auf Braunkohle als Energieträger. Und Braunkohle zu dieser Zeit erzeugte 60% der Energie, die gebraucht wurde. Und Deutschland wurde damals weltweit zum größten Verbraucher von Braunkohle. Und das Mitteldeutsche Revier hatte daran ungefähr zu 40% Anteil, also doch eine ziemliche Menge. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, Geiseltal-Plan von 1920. Da heißt es, die Mächtigkeit des Kohlevorkommens, und damit sind Flöze bis zu 100 Meter Stärke gemeint, lohnt den Abbruch und die Verlegung von vorhandenen Bahnen, Straßen und Straßenbahnen, Vorflutern, Baulichkeiten und ganzen Ortschaften. Und bereits in einer Publikation von 1928 waren quasi die Rekultivierungsmaßnahmen in Form von zwei Seen vorausgeplant. Und man kann sagen, das war der Beginn der wissenschaftlichen Rekultivierungsplanung mit Tagebaurestseen, Halden und Siedlungsband. Obwohl in dieser Zeit wenige Umsiedlungen stattfanden, aber es gab eben schon die ersten. Es entstanden aber auch Bergarbeitersiedlungen, um Arbeitskräfte quasi heranzulocken und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu wohnen. Und da muss man sagen, dass in Mitteldeutschland schon diese ersten Bergarbeitersiedlungen mit aus damaliger Sicht sehr hohen positiven sozialen Standard gebaut wurden, analog der Gartenstädte. Ein schönes Beispiel ist in Czornowitz. Das ist also ein Bitterfelder Revier, 1915 bis 22 erbaut, in direkter Nachbarschaft zum Braunkohlenkraftwerk. Und daran sind so bekannte Architekten beteiligt gewesen, wie Gustav von Meinburg, Werner Issel und Walter Klingenberg. Insgesamt muss man aber sagen, dass in Mitteldeutschland die Energieerzeugung durch Braunkohle nicht an erster Stelle stand, sondern die Nutzung durch die chemische Industrie. Danach erst Elektrizität und genau für Kaliwerke und Zuckerfabriken die Energiezulieferung. Das lag daran, dass die Kohle im mitteldeutschen Revier gegenüber anderen Revieren einen sehr hohen Wassergehalt hatte, bis zu 50%, und dass das Deck, sogenannte Deckgebirge, also die Schichten, die Erdschichten oder die Steinschichten, die über diesem Flöz lagen, bestanden vielfach aus sehr hartem Gestein, wie zum Beispiel Quarzit. Ja, und dann Zweiter Weltkrieg. Klar, die Kriegswirtschaft in der Nazizeit führte dazu, dass maximale Produktionsleistung gefordert war, dass man sich auch natürlich in der Produktion auf Autarkie ausgerichtet hatte, dass Rekultivierungsleistungen runtergefahren wurden. Es gab Gesetze, 1934 das Gesetz zum Lagerstättenschutz, 1939 zu Baubeschränkungen zur Sicherung der Gewinnung von Rohstoffen, und diese Gesetze wurden auch rigoros durchgesetzt. Braunkohle war in dieser Zeit ganz, ganz wichtiger Energielieferant, aber eben auch nicht nur für Energie, sondern eben auch für andere wichtige Stoffe. Zum Beispiel bei der Sprengstoffproduktion ist das Montanwachs, was man aus der Kohle gerade in Mitteldeutschland gewinnen konnte, war sehr wichtig. Aber auch Schmier und vor allem Kraftstoff wurde aus Braunkohlenteer produziert. 1936 errichtete Riebeck, das ist ja in der Gegend um Halle herum ein sehr bekannter Name, der industrielle Riebeck, nachdem ist auch der Bahnhofsplatz in Halle benannt, der errichtete entsprechende Montanwerke, und zwar schon ein Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk, eine Brikettfabrik und eine Schwelerei in Deuben. Hier gab es dann schon eine Entstaubungsanlage und auch eine Rauchgas- und Schwefelungsanlage. Und 1937, das ist auch was Besonderes, kam hier schon der Eimerkettenschwenkbagger im Abbau zum Einsatz. Das war damals der größte Bagger der Welt. Und die vorhandene Werksbahn zählte ebenfalls damals zu den zugkräftigsten Elektrolokomotiven überhaupt. Nach 1945 wurde vieles davon demontiert als Reparationsleistung, und man muss auch sagen, dass natürlich insgesamt diese Region auch von Zerstörungen betroffen war, vor allen Dingen natürlich die Städte, also Dessau ist zum Beispiel zu 80% zerstört, und Dessau lag an dem Braunkohlerevier um Bitterfeld herum. Allerdings war die Zielrichtung der Bombardements natürlich auch immer die chemische Industrie, die ja einen sehr großen Schwerpunkt hier im mitteldeutschen Raum darstellte. Und kommt auch nicht ungefähr, dass natürlich diese Ansiedlung der chemischen Industrie auch sehr eng mit dem Braunkohleabbau verbunden ist. Eben nicht nur als Energieträger, sondern auch um die anderen Stoffe die chemisch interessant sind, aus der Braunkohle zu nutzen.
In welchem Zustand befindet sich das Mitteldeutsche Revier denn dann zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit Beginn der sowjetischen Besatzungszeit?
Also zunächst hatte der Bergbau keine Rechtsnachfolger. Das war ja auch schon in der Nazizeit so angelegt, dass wenig gesichert wurde und wenig auf Schutz der Menschen Wert gelegt wurde. Das führte zu ungesicherten Restlöchern, Verkippungen von Startstoffen, also alles Dinge, die wir heute noch zum Teil als Altlasten beseitigen müssen. Dann gab es eine sowjetische Aktiengesellschaft, die den Braunkohleabbau leitete. Und erst 1953 kam es zum volkseigenen Betrieb der DDR in Dolben. Also das, was ich bereits vorhin sagte, mit Kraftwerk, mit Abbau, mit Entschwefelung, alles das, was in Dolben bereits vorhanden war, das wurde dann volkseigen. In der DDR konzentrierte man sich weiterhin, muss man sagen, aus wirtschaftlicher und energetischer Sicht auf die Braunkohlenindustrie. In Dolben arbeiteten von 1955 bis 1989 etwa 5000 Menschen in drei Schichten in diesen Bergen. Darunter wurden auch Strafgefangene beschäftigt. In der DDR war es üblich, dass Strafgefangene arbeiten mussten, und die hat man natürlich auch sehr gerne unter Tage in den Schächten des Kupferschiefers, aber eben auch in den Tagebauen, gerade die schwere Arbeit, verrichten lassen. Übrigens, in der DDR hat man diesen Begriff mitteldeutsches Braunkohlerevier möglichst vermieden. Man hat das umschrieben, wahrscheinlich eben auch wegen, weil es sozusagen nicht mehr direkt Mitteldeutschland war, wegen des Vorhandenseins der beiden deutschen Staaten, hat man dann also nur von Abbaugebiet gesprochen, das nur nebenbei. 1954/55 kam es dann zur Gründung von Kombinaten, wie zum Beispiel VEB Braunkohlenkombinat Erich Weinert in Dolben. Dolben liegt also im Zeitz-Weißenfelser Revier, und das VEB Braunkohlenkombinat Bitterfeld. Diese Kombinate sind in der Folge für die Menschen in der Region ganz entscheidend. Also mir hat mal jemand gesagt, das war sozusagen die Mutter der Region, so ein Kombinat. Die hat alles geprägt, weil in den Kombinaten wurde nicht nur gearbeitet, und da hat man sich schon ganz viel einfallen lassen, um die Arbeit auch immer wieder anzuregen mit Wettbewerben. Dafür gab es Prämien, nicht nur für die Einzelnen, da gab es die Aktivistenbewegung, sondern auch für die sogenannten Brigaden, also für die Kollektive, das, was man heute als Team bezeichnet. Da gab es Auszeichnungen. Es gab natürlich für die Bergleute generell im Vergleich zu anderen Berufsgruppen in der DDR eine ausgesprochen gute Entlohnung. Es gab Ferienheime, eine gute Versorgung. Es gab natürlich auch Deputate, das ist ja vergleichbar mit Arbeitern im Bergbau im Westen, also dass natürlich ein bestimmter Brikettanteil an die Arbeitenden ausgeliefert wurde. Aber es gab, und das ist wieder eine Besonderheit in der DDR, auch den Bergmannsschnaps, also ein Deputat in Alkohol. Das war aber nicht alles. Es gab auch ein Angebot an Kultur und Bildung für die Freizeit, weil man davon ausging, oder das war sozusagen auch die Ideologie der DDR, dass die Arbeitskollektive natürlich auch die Freizeit gemeinsam verbringen sollten mit ihren Familienangehörigen. Dazu muss man auch sagen, dass ja oftmals sogar alle Familienangehörigen im arbeitsfähigen Alter im Kombinat gearbeitet haben, in den verschiedenen Bereichen. Es gehörten eben auch die Kulturhäuser dazu. In den Kulturhäusern gab es ganz, ganz viele Freizeitangebote. Es gab die Zirkel schreibender Arbeiter, das ist ziemlich bekannt und berühmt, ausgehend von dem sogenannten Bitterfelder Weg, also eine Kulturtradition, die in Bitterfeld auch begonnen hatte, die hieß Greif zur Feder, Kumpel. Also es ging darum, dass das schöpferische Potenzial eines jeden Menschen irgendwie ja, aufbereitet werden sollte und also die Arbeiter angeregt werden sollten, auch über ihre Arbeit oder über ihre Lebensumstände zu schreiben. Es gab Zirkel für künstlerisches Volksschaffen, auch das sehr bekannt, weil bis heute existieren ja viele Bilder und für die Erinnerungskultur wichtige Gegenstände, die tatsächlich von Arbeitern geschaffen wurden. Aber ich sagte vorhin, so ein Kombinat war die Mutter der Region. Also neben den Freizeiteinrichtungen, den Kulturhäusern, den Sportanlagen, den, ja, Orchestern und natürlich auch Notenmaterial, Kostüme für Tanzgruppen und so weiter bereitgestellt wurden, gab es natürlich eine umfangreiche medizinische Versorgung. Kliniken waren kombinatseigen. Es gab Kindergärten, kombinatseigene und Krippen. Es gab Ferienheime. Es wurden von den Kombinaten Kulturfahrten für die Arbeiter und ihre Angehörigen organisiert. Also das war ein sehr lebensprägender, ja, Abschnitt für die Menschen. Also wenn man heute mit ihnen redet, dann reden Sie sehr positiv über diese Erfahrungen. Zurück zum Arbeitsalltag. Vielleicht noch interessant ist, dass der DDR eine Brikettmarke entwickelt wurde, so wie das im Rheinischen Revier die Brikettmarke Union war, gab es das auch in der DDR, nämlich der Brikett hieß hier Rekord. Und je nachdem, wo er herkam, ob er aus der Lausitz oder aus dem mitteldeutschen Revier kam, kam dann noch ein entsprechender Buchstabe dazu. Aber alle Brikettfabriken in der DDR hatten diesen Namen oder fabrizierten Rekordbriketts.
Jetzt haben Sie eben schon auf das Selbstverständnis bzw. diese Identität der Arbeitskräfte abgehoben. Hat man sich denn stolz gefühlt, Bergmann zu sein, in der Montanindustrie zu arbeiten, obwohl es ja auch, Sie haben es geschildert, Teil eines irgendwo zwanghaften Systems, Teil einer Planwirtschaft war?
Also man war total stolz auf seine Arbeit. Das kommt auch aus allen Erzählungen heraus. Das bezieht sich insgesamt nicht nur auf die Bergbauberufe, aber da ist es besonders stark, weil man hat auch dafür was getan. Natürlich, weil Arbeit, Erwerbsarbeit war ein hohes Gut. Logisch, sonst hätte die DDR ja auch gar nicht quasi wirtschaftlich existieren können. Und weil es aber sozusagen ja nicht wie im kapitalistischen System den Marktregulierung, Konkurrenzkampf und so weiter gab, musste man sich halt auch was anderes dafür einfallen lassen. Das waren diese Wettbewerbe, die Aktivistenbewegung, die natürlich auch zum Teil zu abstrusen Situationen geführt haben. Wie zum Beispiel, dass es dann hieß, ja, der Plan wurde bis zu 300% oder noch mehr übererfüllt. Das lag natürlich auch daran, dass der Plan entsprechend vorher runtergefahren war oder dass da auch Korrekturen dabei waren oder dass man nur bestimmte Dinge gezählt hat, weil natürlich die DDR-Wirtschaft, also gerade auch in der Braunkohle auf Verschleiß gefahren ist. Es wurde wenig erneuert. Es gab wenig Innovation im technischen Bereich, in den Betrieben, weil natürlich auch das Geld nicht da war oder das Material nicht dafür da war. Aber zurück nochmal zum Stolz des Bergmanns. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass am 17. September 1950 erstmals, das war ausgehend von der 750-Jahr-Feier des Mansfelder Kupferschieferbergbaus, der Tag des Bergmanns in der DDR eingeführt wurde. Und damit, also ging einher eine Verordnung zur Verbesserung der Lage der Bergarbeiter. Es ging um die Einführung von Vergünstigung und einer zusätzlichen Belohnung für die Bergleute, die auch eher als andere Berufsgruppen in Rente gehen konnten. Das ist auch eine Vergünstigung. Und ab 1951 galt immer der erste Sonntag im Juli als Tag am Anfang des deutschen Bergmanns, später Tag des Bergmanns und seit 1975 dann auch mit dem Zusatz Tag des Bergmanns und der Energiearbeiter. Also das war explizit, dass halt dann die Menschen, die in anderen Bereichen der Braunkohlenindustrie gearbeitet haben, da mit einbezogen haben. Und das ist heute noch in den Erzählungen der Menschen ein ganz wichtiger Tag. In den Erinnerungsstätten der Bergleute wird dieser Tag auch immer noch beworben und begangen, also in den musealen Einrichtungen beispielsweise. Man hat an diesem Tag nicht nur die Arbeiter eingeladen, sondern auch ihre Familien. Es wurden Auszeichnungen vergeben und ja, also bis heute auch in den Vereinen der Berg- und Hüttenleute wird auch immer noch dieser Tag des Bergmanns zelebriert. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Barbara-Feier, die es in westdeutschen Revieren gegeben hat. Das ist vielleicht ein interessanter Umstand.
Das andere große Braunkohlerevier in der DDR war das Lausitzer Revier. Gab es da zwischen den Mitteldeutschen und den Lausitzern eine Art von Konkurrenz?
Nein, die gab es nicht, weil die Lausitzer Kohle eine andere Zusammensetzung hatte. Die war weniger wasserhaltig und war mehr geeignet für die Verbrennung, auch für die Auslieferung an die Haushalte. Dort wurde der Koks entwickelt und wie gesagt, das Brikett hatte, egal ob es aus Mitteldeutschland kam oder aus dem Lausitzer Revier, ja den gleichen Namen. Also für den Einzelnen war das auch gar nicht so klar, woher jetzt das Brikett kam, was er gekauft hatte. Also Konkurrenz gab es logischerweise da nicht. Es gab Wettbewerbe, aber da ist mir jetzt auch nichts bekannt, ob es gezielte Wettbewerbe zwischen Lausitzer Revier und Mitteldeutschen Revier gab.
In vielen Folgen, die ich ja über das Rheinische Revier gemacht habe, geht es um den Landfraß und die Umsiedlungen, die der Braunkohletagebau verursacht hat. Wie wurde damit in der DDR umgegangen?
Ja, das ist ein schlimmes Kapitel eigentlich. In Dolben, das Werk oder diese Einrichtungen, die hatten viele technische Probleme. Es gab kaum Innovation, es wurde auf Verschleiß gefahren. Die alten Entstaubungsanlagen, die es zwar gab, die führten dann aufgrund ihres Alters zu viel Abgas und zu Lärmbelästigung. Und es gab auch Untersuchungen, dass die Menschen in diesen Regionen überdurchschnittlich unter Hautkrebs, Asthma und Leukämie gelitten haben. Es entstand in beiden Regionen eigentlich, berühmt ist ja der Bitterfelder sogenannte Silbersee, aber es entstand auch bei Dolben ein Giftsee, immerhin 9 Hektar groß und 27 Meter tief, der bis heute saniert wird. Natürlich wurden auch Rekultivierungsmaßnahmen geplant. Die gab es bereits 1959 mit einer Planungsvorleistung bis 2025. Und ab Anfang 1970 gab es auch schon konkrete Planungen für Seen, sodass man auch in der Region, wie soll ich sagen, auch die Hoffnung hatte, dass es mal eine schöne Landschaft nach der Braunkohle entstehen könnte. Dann muss man dazu sagen, hatte die DDR bis 1973 noch viel stärker die Hoffnung, sowjetisches Erdöl statt der Kohle als Energieträger zu nutzen. Das erfüllte sich nicht und deshalb musste man sich zwangsläufig auch weiter auf den Rohstoff vor der Haustür konzentrieren. So gab es, das habe ich gefunden und hat mich im Nachhinein noch etwas erschreckt, 1985 Planung mit einer ganz großen Flächeninanspruchnahme der Dübener Heide. Das ist ein großes mitteldeutsches Waldgebiet heute, Naherholungsgebiet. Und das sollte abgebaut werden. Und man hatte berechnet, dass damit Kohle für etwa 170 Jahre noch da ist, ab 2050 angerechnet. Also eine immense Vorausplanung. Und auch, wie gesagt, ich wage gar nicht daran, darüber nachzudenken, was das auch, also wie viele Menschen davon betroffen gewesen wären, wenn diese Planungen weitergegangen wären.
Aus dem Rheinischen Revier kennen wir ja auch spätestens ab den 70ern Proteste wie Mahnwachen oder Fackelzüge gegen die Ausbreitung des Braunkohlebergbaus, gegen das Abbaggern von Ortschaften. Gab es vergleichbare Proteste im Mitteldeutschen Revier?
Also in der DDR gab es die nicht. Und das hatte natürlich auch Gründe. Das lag zum einen natürlich darin, dass eben viele, zum Teil mehrere Familienmitglieder von der Kohle als Arbeitgeber lebten, also Arbeitsgrundlage waren. Das war dadurch auch eine relativ hohe Akzeptanz, die bis heute vorherrscht. Allerdings diese Umsiedlung gab es natürlich auch. Also bis heute haben 51.000 Menschen ihr Zuhause in Mitteldeutschland verloren. Das sind auch ein Verlust von ungefähr 48.000 Hektar. Das sind schon immense Zahlen. Aber da es, das hatte ich ja gesagt, bereits vorher schon zur Nazizeit und so weiter in den zum Abbruch bestimmten Ortschaften auch schon Baubeschränkungen und auch gar keine Genehmigungen mehr gab, haben die Menschen natürlich auch das als sehr positiv empfunden, dass sie dann andere Angebote kamen und aus ihren, ja, schlechten, also Wohnungen mit schlechtem Zustand rauskamen. Die Umsiedlung erfolgten große Zeit bis in die 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre hinein in Neubauten am Rande von Städten, also zum Beispiel Leipzig-Grünau. Da sind natürlich Wohnungen gewesen mit Fernheizung, mit guten sanitären Ausstattungen. Und die Menschen waren eigentlich froh, dass sie dann ihre Dörfer mit schlechten Straßen, mit der unsanierten Bausubstanz verlassen konnten. Also sie haben das als positiv empfunden. Manche haben auch natürlich dann diese Wohnung als Tauschobjekte eingesetzt. Das heißt, wenn sie woanders in andere Regionen ziehen wollten, konnten sie diese Wohnung auch ja einfach tauschen. Und wie gesagt, der DDR war ja der Erhalt der Arbeitskräfte wichtig. Deshalb hat man in diesen neuen Siedlungen auch gleich mitgeplant Kindergärten, Krippen, Pflege- und Feierabendheime. Also Feierabendheim ist die Bezeichnung für ein Alten- oder Seniorenheim. Das war sozusagen auch gleich mitgeplant. Das war natürlich für die Menschen dadurch auch günstig. Kurze Wege, Absicherung von ja dem, was den Arbeits- oder den Lebensalltag ausmacht. Und interessant ist auch, dass in der Regel ganze Dörfer in diesen Wohnblocks dann auch zusammen umgezogen sind. Das heißt, Nachbarn blieben Nachbarn. Und bis heute gibt es da auch eine große Gemeinschaft. Das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, weil man denkt, in diesen kleinen Wohnungen, vorher hatten sie vielleicht ein altes Bauernhaus, aber für die Menschen war die Gemeinschaft dann doch wichtig. Und da, das lag natürlich auch ein bisschen an dem gemeinsamen Arbeiten, an dem System der, ja, kulturellen Betreuung und so weiter. Das hat tatsächlich so in einem großen Teilen funktioniert, in großen Bereichen funktioniert. Interessant ist noch zu sagen, dass es eine Dauernachfrage nach Garagen gab. Das ist ein Thema, was es in westdeutschen Revieren so mir nicht begegnet ist. Ganz klar, die Leute hatten natürlich in den Dörfern entsprechende Nebengelasse. Und diese Nebengelasse hatten sie in den Neubauwohnungen natürlich nicht. Und deshalb hat man tatsächlich ganze Garagenkomplexe gebaut, die bis heute existieren, und um den Menschen den Umzug vom ländlichen in die städtischen Bereiche dann zu erleichtern. Also ob die denn als Garage tatsächlich genutzt wurde oder eben als Nebengelass, das blieb ja jedem selbst überlassen. Und ja, für viele war das total wichtig. Positiv war, und das ist mir ja in den Gesprächen auch im Rheinischen Revier, ist ja diese ganze Verhandlung mit, was die Umsiedlung betrifft, total wichtig. Positiv war auch, dass also hier die Umzugskosten komplett übernommen wurden, dass der nicht mehr verwendbare Hausrat entschädigt wurde, dass es für Menschen, die in den Dörfern zur Miete gewohnt haben, auch hinterher nach Umzug Mietzuschüsse gab, dass es Unterstützung kultureller Aktivitäten und die Bereitstellung von Sonderkontingenten für die Versorgung gab, dass es sogar verwaltungstechnische Unterstützung bei sogenannten Ringumzügen gab. Also das heißt, wenn jemand noch woanders hin wollte und da wurden, also das war auch in der DDR ein bisschen üblich, sogenannte Ringumzüge, also wo dann 3 oder 4 Parteien am Umzug beteiligt waren, das wurde unterstützt und organisiert. Erst in den 80er Jahren hat man auch zunehmend auf Eigenheimbau gesetzt, als Naturalersatz quasi in Form von Eigenheim auf Fertighausbasis. Allerdings, und damit komme ich jetzt schon ein bisschen dicht an die Wände ran, wurden Entschädigungssummen auch auf sogenannte Sperrkonten gezahlt. Das lag an der Warenknappheit in der DDR. Also die Besitzer durften von diesen Sperrkonten maximal 3.000 DDR-Mark pro Jahr abheben. Damit wollte man verhindern, dass es sozusagen zu solchen Hamsterkäufen kommt, wo dann Menschen versuchen, 10 Fahrräder und dann verkaufe ich 9 zu erhöhten Preisen intern in der Umgebung zum Beispiel. Das wollte man verhindern.
Das heißt aber, dass diese Umsiedlungen, dass dieser Braunkohletagebau an sich trotz seiner Probleme kein destabilisierender Faktor in der DDR war, sondern eher durch seinen industriellen Output, durch die Elektrizität zur Stabilisation beigetragen hat.
Eindeutig, so muss man das sagen. Arbeit, wie gesagt, hohes Gut in der DDR und die Akzeptanz der Braunkohle bis heute, also gibt es ja Diskussionen, kommen wir ja vielleicht nachher nochmal drauf. Es gibt eine hohe Akzeptanz und auch nach der Wende gab es dann Proteste, die bei weitem nicht dieses Ausmaß wie jetzt zum Beispiel im Rheinischen Revier erreicht haben und auch nicht den zum vorgezogenen Ausstieg. Der ist bis jetzt im Mitteldeutschen Revier kein Thema.
Geht das auch für die letzten Jahre der DDR, weil ja gerade die Umweltbewegung ja auch einer der Faktoren war, der zur friedlichen Revolution beitrug. Also Sie haben ja die Umweltprobleme, die durch den Braunkohlebergbau auch entstanden sind, geschildert. Gab es da später gesteigerte Proteste gegen diese Umweltschäden?
Also es gab natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, im Untergrund Menschen, die also auch gegen die Umweltverschmutzung sich eingesetzt haben. Gerade in den kirchlichen Bereichen haben sich diese Gruppen getroffen. Aber meistens waren da keine Bergleute beteiligt. Also die Akzeptanz, das ist mir immer wieder begegnet, selbst wenn es gesundheitsschädigend war, man hat das runtergespielt, also auch quasi vor sich selbst runtergespielt, diese Gesundheitsbeeinträchtigung, weil also dafür sorgte eben auch diese Maßnahmen, den Stolz zu heben. Schwere Arbeit, je schwerer die Arbeit war, umso stolzer konnte man das auch nach außen tragen. Körperliche Arbeit hatte auch gegenüber geistiger Arbeit in der DDR einen höheren Stellenwert tatsächlich. Das konnte man auch daran sehen, dass die Gehälter von Arbeitern zum Teil höher waren als die von Ingenieuren. Also das sollte sozusagen auch diesen Ausgleich schaffen und das hat bei vielen Menschen funktioniert. Diese Umweltgruppen, das waren natürlich dann Menschen, die sich auch mit diesen Thematiken beschäftigten, die dadurch auch aufmerksamer waren, die aber eigentlich im Untergrund sich getroffen haben, meistens in den Gemeindehäusern diskutiert haben. Das waren zum Teil auch Kulturbundgruppen, die natürlich auch gekämpft haben, wenn es darum ging, wenn Dörfer abgebaggert wurden im Bereich Denkmalschutz. Auch das war natürlich ein Thema, was nicht zu vergleichen mit den Aktionen und Aktivitäten, die es gleicher Zeit im Rheinischen Revier schon gab. Also diese Fackelgeschichte, die mir dort immer wieder erzählt hat, wo die Menschen protestiert haben, indem sie eine Fackelkette um den Tagebau gebildet haben, dazu gab es nichts Vergleichbares.
Mit den Jahren 1989, 1990 kommt ein massiver Umbruch auf das Mitteldeutsche Revier zu. Die DDR endet und das Gebiet tritt der BRD bei. Wie verändert sich nun das Arbeiten im Braunkohlerevier ab Beginn der 1990er?
Das ist ein extremer Bruch. Die Menschen sagen auch hier nicht Strukturwandel, sondern damals hat ein Strukturbruch stattgefunden. Im Braunkohlenkombinat hat das zum Verlust von Arbeitsplätzen für 7.000 Menschen geführt, davon in einem ganz kurzen, also in einem Jahr von 4.000 unmittelbar. Und Da kann man sich vorstellen, so wie ich das vorhin sagte, ganze Familien im Kombinat tätig. Nun bricht das ab, das sind ganze Familien plötzlich arbeitslos. Also dieser Arbeitsplatzverlust war hoch, nahezu jede Familie in der Region betroffen. Das kam durch die Stilllegung der Prekarierung 93 in Espenheim und generell die Tagebaustilllegung. Dann gab es zum Ausgleich zwar sogenannte Mega-ABM-Projekte, aber die haben das nicht auffangen können. Diesen Verlust, dieses Lebensgefühl, was da plötzlich wegbricht, was sich ändert, das ist immer noch sehr stark. Also nach den jüngsten Befragungen bei der Definition von Freiheit, was ist Freiheit, ist ganz klar. Also ich bin nur frei, wenn ich nicht arbeitslos bin. Freiheit wird ganz eng hier im Mitteldeutschen, wahrscheinlich generell in Ostdeutschland, mit der Nichtexistenz von Arbeitslosigkeit in Verbindung gebracht. Oder bei der Frage nach Freizeit, die ist in Ostdeutschland niedriger bewertet als Arbeit. Dagegen spielt Erfolg in der Arbeit eine ganz hohe Rolle. Und da kann man sich vorstellen, wenn das heute immer noch so ist, was das damals bedeutet hat. Die Themen, also es gab dann Vorgaben für MIBRAG und LMBV, das sind die jetzt großen Firmen noch hier in Mitteldeutschland, die MIBRAG, die Mitteldeutsche Braunkohlen AG. Und die LMBV, das ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, die vor allen Dingen jetzt für die Rekultivierung zuständig ist. Dann wurde vergleichbar mit dem Rheinischen Revier ein Braunkohlenausschuss eingeführt als öffentlich tagendes Gremium. Und da muss man sagen, war am Anfang tatsächlich diese Umsiedlungsthematik, wie das eine hohe Rolle gespielt hat im Rheinland, war hier eher eine Nebenrolle. Also dieser Arbeitsplatzverlust oder das Halten von Arbeitsplätzen, das ist auch politisch ein sehr hohes Thema gewesen und ist es sogar immer noch. Also die Diskussionen zum Braunkohlenausstieg laufen hier auch politisch anders, weil man immer noch sieht, wie kann ich Arbeitsplätze erhalten und so weiter. Das ist eben sehr gut. Beispielsweise jetzt nochmal zum, wie das hier geendet hat, die Brikettfabrik Deuben, von der ich ja öfter schon gesprochen habe, die ja 1936 errichtet worden war. Die wurde 2003 dann eingestellt, auch wegen dem sehr hohen Schwefelanteil der Kohle. Aber ab Mai 2011 wurde die wieder angefahren und stellte Briketts aus rheinischer Kohle für Rheinbraun her. Und das nochmal bis 2018, also 7 Jahre. Und dann gab es auch eine Verpuffung, einen Unfall im Gelände mit mehreren Verletzten und dann endlich hat man den Betrieb endgültig eingestellt. Also man hat immer noch versucht, auch Arbeitsplätze zu erhalten oder neu zu schaffen. Sogar gab es 2005 eine Sondierung für einen neuen Tagebau bei Lützen. Und auch für den Bau eines neuen Kraftwerks. Und da gab es dann tatsächlich einen sehr hohen Widerstand, auch durch die Bevölkerung. Und diese Planungen sind dann allerdings erst 2015 gestoppt worden.
Ich höre also raus, das große Problem war eben nicht nur das Finanzielle, sondern auch dieser Wegbruch des Selbstverständnisses als Montanregion, als im Bergbau arbeitende Menschen.
Ja, also diese Situation ist wirklich ein großer Unterschied zu der Situation in Westdeutschland. Das ist bis heute so. Nun muss man auch sagen, und das finde ich auch einen sehr wichtigen Unterschied, und da komme ich nochmal auf die Umsiedlungsproblematik zurück. Es gab ja auch nach der Wende noch Umsiedlung. Und zur Wendezeit, zu der auch Umsiedlung stattgefunden hat, gab es eine ganz, ganz hohe Unzufriedenheit. Man kann sich ja vorstellen, ich sprach vorhin von Strukturbruch, es ging um Geldentwertung, es gab die Währungsreform, also in diesen 2 Jahren, 1989, 90, kam es bei den umsiedelten oder in Umsiedlung begriffenen zu einer sehr hohen Unzufriedenheit. Die Immobilienpreise in der DDR, die galten noch, das heißt pro Haus 15.000 bis 20.000 DDR-Mark, also aus heutiger Sicht unvorstellbar niedrig. Für Ackerland, für bestes Ackerland, 20 Pfennig den Quadratmeter. Durch die Währungsreform kam es zu einer zusätzlichen Entwertung, weil ja dann nochmal die Hälfte davon nur noch in D-Mark umgerechnet wurde. Und das bedeutete für die Betroffenen einen zweifachen Wechsel der Entschädigungsregularien. Das kam auch noch dazu. Und da empfanden die Entschädigten also sich deutlich benachteiligt. Und dann gab es große Proteste. So einige Dörfer wurden dann gar nicht abgebaut, wie zum Beispiel Dreisgau Muckern bei Leipzig. Und da war aber da waren schon viele sozusagen weg von den Menschen, also ähnlich wie das heute im Rheinischen Revier in Kainberg oder Kuckum ist. Und da hat sich eine Dorfentwicklungsgesellschaft gegründet für die Alteigentümer, die ein Vorkaufsrecht zum Rückerwerb zu gleichen Konditionen angeboten haben. Also so etwas gab es auch. Oder eine noch deutlichere Geschichte. Nach der Wende stand 1993, 94 die Umsiedlung von Schwerzau an, ebenso Groß-Grimma und Heuersdorf. Und da hat die MIPRAG sich Garzweiler als Vorbild genommen für die Entschädigung. Das funktioniert überhaupt nicht. Weil natürlich auch, und das ist mir dann erst bei den Interviews, die ich Garzweiler Revier geführt habe, klar geworden, weil natürlich hier diese Einkommens- und Vermögenssituation grundlegend verschieden waren. Die Menschen hatten hier kein Vermögen im vergleichbar mit dem der Einwohner im Garzweiler Revier. Und deshalb gab es dann massive Proteste in Heuersdorf. Und da hat man dann eine Lösung gefunden. Und zwar gab es einen sogenannten Kausche-Vertrag in der Lausitz, kurz vorher, 1993. Und da hat man dann gekämpft und hat gesagt in Heuersdorf, man möchte einen ebensolchen Vertrag schließen, ebenfalls für Groß-Grimma. Und das war erstmals in Deutschland nach dem Prinzip neu für alt, also komplett anders. Es ging darum, dass niemand sich durch die Umsiedlung verschulden sollte. Also es waren keine Kredite für den Einzelnen erforderlich, es gab eine Umsiedlungspauschale, die Baunebenkosten wurden übernommen, es gab einen Grundstücksaustausch 1:1. Das habe ich im Rheinland ganz oft gehört, dass genau das große Aushandlungssache war, weil auch nicht mehr so viel in den neuen Orten an Boden zur Verfügung stand, dass das ausgehandelt werden musste, dass die größeren Grundstücke dann gegen kleiner getauscht und so weiter. Und hier war es gar keine Frage nach dem Vertrag mehr, sondern Grundstücksaustausch 1:1. Eine Entschädigung für Nebengelasse, eine Sachwertentschädigung ohne Wertminderung, also so, als ob kein Bergbau käme. Für Mieter gab es eine Beschränkung des Mietsatzes und ein Eigenkapital für bauwillige Mieter. Und Gewerbetreibende und Landwirte erhielten Geld aus einem Ausgleichsfonds. Auch da wurde quasi alles ausgeglichen. Und das Anliegen, was damit verbunden war, war das der sozialen Gerechtigkeit und der Eigentumsgerechtigkeit. Also soziale Gerechtigkeit ist halt auch etwas, was für Ostdeutsche einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und zwar mit dem Ziel, die neue Heimat ohne Verschuldung zu bekommen. Ähnlich ist die Umsiedlung für Pödelwitz gelaufen. Hier begann die Moderation 2010, der Vertrag 2012. Und es gab zusätzlich einen Nachbarschaftsvertrag und daraufhin sind 120 Pödelwitzer umgezogen. Das führte natürlich auch im gewissen Sinne zum Sozialneid. Also die Dörfer, die quasi stehen blieben, weil sie gar nicht vom Bergbau betroffen waren, die waren natürlich unsaniert. Und die Menschen dort haben natürlich gesagt, ja, das sind ja quasi, die Umsiedler sind ja auch ein bisschen Bergbaugewinner. Also aus dem Umsiedlungsprozess heraus haben sie es jetzt sehr gut, also sie gewinnen draus. Und hier möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die bis heute auch eigentlich eine positive Wirkung hat. Das Stichwort Hohenmölsen. Vielen ist heute, die sich mit Braunkohle beschäftigen, im mitteldeutschen Raum die Kulturstiftung Hohenmölsen ein Begriff. Die ist tatsächlich aus einem Streit genau aus dem Bereich der Umsiedlung hervorgegangen. Nämlich als die Gemeinde Großgrimmer aufgrund der Erweiterung des Tagebaus Profen nach Hohenmölsen umgesiedelt werden sollte, haben sich die Einwohner von Großgrimmer entschlossen, den Umsiedlungsprozess ganz aktiv selbst zu gestalten. Und da haben sie in ihrer letzten Sitzung beschlossen, das war 1997, einstimmig, dass diese Kulturstiftung errichtet werden sollte, und zwar als Entschädigung für den Abriss der Kirche. Die Kirche ist dann später 2005, also im alten Ort, abgerissen worden. Die hatte eine wertvolle barocke Turmhaube. Man hatte ganz lange um diesen Abriss gestritten. Und das Ergebnis war halt, dass man sich dann in der Gemeinde einverstanden erklärte mit dem Abriss, aber eine hohe Entschädigung gefordert hat. Und diese Entschädigungssumme von 2,5 Millionen D-Mark war das Stiftungskapital für die Kulturstiftung Hohenmölsen, die durch das Bergbauunternehmen Miprag bereitgestellt wurde. Die Stiftung, die es also bis heute gibt, hat den Zweck, Denkmalschutz, Denkmalpflege und den Heimatgedanken im Bereich der Stadt Hohenmölsen zu fördern, also dorthin, wo die Leute gezogen sind. Sie widmet sich vor allen Dingen der Aufarbeitung der Bergbaugeschichte im Zeitz-Weißenfelser Revier und will Hohenmölsen auch zu einem kulturellen Zentrum in dieser Region entwickeln. Und das Letzte, was ich jetzt hier von der Kulturstiftung Hohenmölsen gesehen habe, ist eine Riesenpublikation, in der alle Umsiedlungen von Anfang an erfasst, dokumentiert und quasi schriftlich festgehalten worden sind. Übrigens muss man auch sagen, dass die Umsiedlung im Vergleich zum Rheinischen Revier sehr schnell ging. 1994 war der Vertrag zur Umsiedlung, 1998 waren bereits 800 Einwohner umgesiedelt. Die leerstehende Siedlung Großgrimmer wurde vor ihrem Abriss noch von der Bundeswehr für die Ausbildung zum Kosovo-Einsatz genutzt. Also auch das ein interessanter Fakt.
Wie ist denn jetzt der Zustand der Braunkohlenindustrie im mitteldeutschen Revier zu unserem Aufnahmezeitpunkt August 2024?
Ja, also auch für dieses Revier gilt natürlich das Kohleaus mit 2038. Pödelwitz, von dem ich vorhin sprach, aus dem ja viele Bewohner rausgezogen sind, vergleichbar mit dem Rheinischen Revier, den stehen gebliebenen Orten, wird nunmehr zum Revitalisierungsort. Es gab auch dort vorher ein Klimacamp. Die Pödelwitzer sind Mitglied in der deutschlandweiten Initiative Alle Dörfer bleiben, sind also auch im guten Austausch mit den dortigen Bürgerinitiativen und Vereinen, die sich um die Revitalisierung ihrer Orte bemühen. Die Pödelwitzer haben ein Konzept Selbstentwicklung zur Revitalisierung, weil, wie gesagt, 80% steht halt leer. Und inzwischen gibt es einen Ortsverein mit dem schönen Namen Pödelwitzer Zukunft e.V. Ansonsten sind noch drei Tagebauer aktiv in Amsdorf, Profen und Schlehenhain hier in Mitteldeutschland, also Braunkohletagebauer. Das sind 12.200 Hektar. Es waren 2017 noch 2.400 Menschen da beschäftigt, inklusive Kraftwerksbeschäftigte. Und heute sind es ungefähr noch 1.300, die da beschäftigt sind. Und es gibt auch noch zwei Verarbeitungsbetriebe. Das ist einmal Romonta. Das ist der weltgrößte Erzeuger von Montanwachs. Das ist eben genau der Punkt, den ich am Anfang sagte. Die Kohle in Mitteldeutschland ist sehr wasserhaltig und also weniger energiereich, hat aber ein paar Zusatzelemente, die sie interessant machen für andere Herstellungsformen für die chemische Industrie. Und hier in Romonta wird also dieser Montanwachs erzeugt, den wir auch in Schuhcremes haben, in Bohnenwachs, im Asphalt und so weiter. Und es gibt noch die Miprag-Sitz in Zeitz. Man plant, den Tagebau Profen bis 2035 fertigzustellen, also abzubauen. Und in Schlehenhain war es quasi bis zum Beschluss des Kohleausstiegs geplant bis 2040. Ja, jetzt natürlich dann 2038. Aber es ist eben, wie gesagt, ein vorfristiger Ausstieg ist hier kein Thema.
Auch wenn es ja einige Weltmarktführer gibt, rein numerisch ist das ja jetzt nicht mehr eine große Zahl von Beschäftigten in dieser Industrie. Man versteht sich aber trotzdem immer noch als Montanregion heute, richtig?
Das ist richtig. Das liegt natürlich auch dem Umgang mit dem Kulturerbe, der im Prinzip ähnlich dem ist, also dieser Wertschätzung von Industriekultur wie in den westdeutschen Revieren. Aber man hat politisch gesehen die Bedeutung von Industriekultur, also diesen kulturellen Aspekt, sehr spät erkannt. Es gibt wenig finanzielle Förderung für Museen und Einrichtungen. Die sind hier fast alle im Ehrenamt und über Vereine organisiert und werden weitergeführt. Zum Beispiel die Brikettfabrik Hermannschaft in Zeitz, eine der ältesten, 1889 errichtet durch den Zuckerfabriksdirektor Hermann und bis 1959 betrieben. 1961 unter Denkmalschutz gestellt, also während der DDR-Zeit, und 2009 aber erst in die europäische Route der Industriekultur aufgenommen. Also mein Eindruck ist, dass die Förderpraxis im Westen sehr viel wertschätzender zu sein scheint. Also wie gesagt, Förderpraxis. Die Frage nach dem, warum man sich ja auch noch so sehr mit der Montan Industrie verbunden fühlt, liegt, ja, wie gesagt, an dem Thema "Ich bin Bergmann, wer ist mehr?", ein Slogan, der in der DDR ja auf Buchtiteln, auf Denkmälern aller Art immer wieder festgemacht wurde. Tag des Bergmanns, wie gesagt, vorhin, oder dass man auch in den Vereinen neuerdings sogar die Barbara-Feier auch noch mit übernommen hat aus den westdeutschen Revieren und nach wie vor bergbauliche Traditionen pflegt. Neue Vereinsmitglieder werden dann aufgenommen, entweder am Tag des Bergmanns oder an der Barbara-Feier. Das ist nach wie vor so eine wichtige Bedeutung. Dann ist ein besonderer Abschnitt, dass diese Verbindung von Kohle und Chemie. Die Chemieindustrie hat natürlich hier im mitteldeutschen Raum auch eine sehr hohe Bedeutung und es gibt hier eine interessante Einrichtung, das Forum Rathenau. Das ist ein interdisziplinäres Diskussionsforum. Es wird anders drüber nachgedacht, wie naturwissenschaftlich gesehen Rohstoffe wie die Kohle ersetzt werden können, mit welchen Möglichkeiten. Und da spielen auch andere Mineralien eine große Rolle und das wird sehr offen diskutiert. Also jetzt Lithium zum Beispiel und so weiter. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Ausgangssituation, weil eben auch die Chemie hier so eine hohe Bedeutung hat. Ja, die politisch gesehen auch in Ostdeutschland eben diese Angebotsbereitstellung von Arbeitsplätzen, weil eben Arbeit ein hohes Gut darstellt, ist das auch in der politischen Argumentation in Ostdeutschland sehr hoch, dass man so lange wie möglich auch die Arbeitsplätze in der Braunkohle erhalten will, solange es geht und quasi auch Alternativen schaffen will. Deshalb auch dann zu schauen, wie weit die Chemieindustrie weiter profitieren kann. Dann vielleicht auch ein Unterschied zum rheinischen Revier, der mir immer wieder begegnet ist, ist die Rolle der Frau in der Kohle. Das habe ich hier noch nicht erwähnt, aber die Frau in der Erwerbstätigkeit ist ja auch etwas, was in der DDR sehr gefördert wurde. was es allerdings auch schon im Vorfeld gab. Denn immer dann, wenn Kriege waren, das galt für ganz Deutschland, hat man auf Frauen als Erwerbstätige zurückgegriffen, hat dann allerdings in der DDR auch die Frauenarbeit sozusagen sehr wertgeschätzt. Frauen waren dabei in allen Bereichen im Kombinat natürlich tätig. Nicht nur in der Produktion, wie zum Beispiel als Baggerfahrerin, sondern es gab Frauenbrigaden, gerade in den Bereichen Betriebsklinik, Kindergärten, im Kulturbereich, mit natürlich Unterstützung wie mit dem bezahlten Babyjahr oder einem Haushaltstag pro Monat, der bezahlt wurde. Das waren schon Dinge, die auch heute noch nachwirken. Und mir ist es halt sehr aufgefallen, dass das, wenn man sich mit Menschen in Mitteldeutschland unterhält, dass es Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen halt gearbeitet haben und auch stolz sind, beispielsweise in Berufen wie als Baggerfahrerin ihren Dienst geleistet zu haben, während im Westen das natürlich im Rheinischen Revier in der Regel die Frauen bis in die 70er, 80er Jahre hinein selbstverständlich, wenn sie Kinder hatten, zu Hause geblieben sind. Das ist heute auch dort anders, aber in den Erzählungen merkt man den Unterschied. Und wie gesagt, auch die Frage der Entschädigung, die wird in den Erzählungen, es ist kein Thema, während das im Rheinischen Revier in nahezu jedem Interview einen hohen Stellenwert eingenommen hat.
Sie haben das geplante Kohlenaus 2038 erwähnt. Was soll denn in den nächsten 14 Jahren noch im Mitteldeutschen Revier passieren, um eben diesen Prozess zu einem Strukturwandel und nicht wieder zu einem Strukturbruch werden zu lassen?
Ja, es gibt natürlich eine Menge Bestrebungen, vor allen Dingen im Zeitzer Revier, neue Dinge zu entwickeln. Es gibt Ideen, vor allen Dingen auf Wasserstoff zu setzen, die Chemie weiterzuentwickeln. Das ist quasi ein Bereich. Es gibt ganz viel auch Wettbewerbsinitiativen für Ideen zum Strukturwandel. Gibt natürlich auch Ideen, was das industriekulturelle Erbe betrifft, wobei man auch da schon, das habe ich bis jetzt nicht erwähnt, aber positive Effekte im Bitterfelder Bereich erzielt hat, wo der Gotschesee entstanden ist als aus einem Tagebaugebiet und jetzt das zunehmend zur Erholungsgebiet entwickelt wird und auch schon sehr gut angenommen ist, wo es Neuansiedlungen gibt von Menschen, die halt am See wohnen wollen, wo es Hotels gibt, Feriensiedlungen, Strände entwickelt wurden, Radwege, also wo quasi das Thema Tourismus eine sehr hohe Rolle spielt. Und da ist meine Empfindung gewesen, dass im Rheinischen Revier man sich das noch gar nicht so vorstellen kann, wie ein Leben mit zum See, mit neuer Landschaft sich ausgestaltet. Das kann man hier in Mitteldeutschland schon sehr gut nachvollziehen. Der zweite See, der entstanden ist und der auch bereits gut entwickelt ist mit zwei Marinas, ist der Geiseltalsee bei Merseburg. Auch da gibt es bereits Feriensiedlungen, Aussichtstürme, Pilgerwege, Radwege, eine Elektrobahn fährt um den See drumherum. Man kann als Tourist da quasi nachvollziehen, also gesagt bekommen, was dort gewesen ist. Man kann sich es kaum noch vorstellen, weil die Landschaft sich halt schon komplett verändert hat. Es gibt auch Vogelschutzgebiet. Also das hat sich eigentlich sehr positiv entwickelt. Zurück nochmal zum Bitterfelder, zu der Bitterfelder Region. Da war der Ausgangspunkt die Expo 2000. Das war ein Korrespondenzstandort zu der Expo in Hannover. Und dort hat man das industrielle Gartenreich entwickelt. Das sollte oder ist nach wie vor ein sogenannter politisch benannter Leuchtturm für den Kulturtourismus. Und man hat dort deshalb industrielles Gartenreich, weil tatsächlich hier das historische Gartenreich um Dessau mit dem Wörlitzer Park sehr dicht an diesem ehemaligen Braunkohlegebiet, Abbaugebiet liegt und durch den neu entstandenen Gotschesee und auch dass Ferropolis, also Stadt aus Eisen, auch ein an einem ehemaligen Tagebausee gelegene museale Einrichtung, in der mehrere Großraumbagger und Absetzer, Geräte zusammengeführt worden an einen Punkt, die man dort besichtigen kann. Auf zwei kann man sogar raufsteigen, erfährt viel Informatives über die Arbeitsweise, also über die Technik. Das Gelände ist auch noch so, dass man viel nachvollziehen kann von den ehemaligen Arbeitsfeldern und Bedingungen. Aber es ist auch ein See, an dem gesurft wird, an dem kulturelle Großraumereignisse stattfinden mit dem Hintergrund dieser riesen Bagger, an denen Bühnen aufgebaut werden, einmal im Jahr ein großes Festival stattfindet, ein Campingplatz unmittelbar neben diesen Baggern angelegt ist. Das wird alles eigentlich sehr gut angenommen, sehr gut genutzt und ist schon ein Highlight in der Region. Also das Thema Kultur, Tourismus oder überhaupt Tourismus ist in der Nachfolge mit der Entstehung von der Seenlandschaft auch im Leipziger Umfeld. Der Kostbodner See ist heute also gerade bei Jugendlichen auch sehr gefragt mit großen musikalischen Ereignissen. Die Wassersportler sind begeistert natürlich und ich denke mir, das ist ja auch vergleichbar mit dem Lausitzer Revier. Das wird in den nächsten Jahren schon noch für manchen Westdeutschen entdeckt werden. Das ist ein Punkt. Aber die Bewohner der Region, für die ist das schon nicht das Alleinige, weil da besteht nach wie vor die Sorge, wo kommen die Arbeitsplätze her? Wo kann Wertschöpfung generiert werden außerhalb vom Tourismus? Also, man ist auf der einen Seite stolz, man führt auch gerne Touristen durch die Region oder lockt sie her, aber an der Lebensqualität der Menschen hat sich da noch nicht so viel geändert. Man wünscht sich neue Arbeitsmöglichkeiten, momentan sind die bescheiden und viele Projekte, das muss man auch sagen, müssen dauerhaft subventioniert werden. Ja, also ist das Positive vielleicht auch noch ist, dass man sich zusammengeschlossen hat, also dass zum Teil zwar die Bundesländer natürlich für ihr jeweiliges Bundesland also allein bestimmen, aber es gibt eine sogenannte Metropolregion Mitteldeutschland und da gibt es auch inzwischen eine Potenzialstudie, wo man versucht auch zusammen zu denken, diese Region gemeinsam zu entwickeln. Aber aus meiner Sicht fehlt auch noch ganz viel die Unterstützung, vor allem der Vereine, der industriekulturellen Sachzeugnisse, die ja jetzt erstmalig auch gemeinsam mit den beiden anderen Revieren erfasst wurden von den Denkmalämtern. Auch das steht jetzt aber noch für die Veröffentlichung aus und für ja sozusagen die Beteiligung durch die Bevölkerung. Ein schönes Moment ist die Wertschätzung über die Reviere hinaus, dass man als immaterielles Kulturerbe das Steigerlied anerkannt hat. Das war ein Prozess, der ist mal von Westfalen, glaube ich, also von Nordrhein-Westfalen ausgegangen. Und dann sind die Sachsen darauf aufmerksam geworden, dass dort ein Antragsprozess läuft für die Anerkennung des Steigerliedes. Und dann hat man sich tatsächlich über die Reviergrenzen hinaus zusammengeschlossen, einen gemeinsamen Antrag gestellt. Und heute steht dieses Steigerlied als gemeinsames immaterielles Kulturerbe aller Bergbauregionen im Verzeichnis der UNESCO. Das ist etwas Positives. Aber meiner Meinung nach fehlt auch noch für die Zukunft jetzt ein noch stärkerer Austausch und die Vernetzung der Akteure in den Revieren, weil ich mir vorstellen könnte, dass gerade durch den Austausch der Erinnerungen und diese unterschiedlichen Erfahrungen auch nochmal viel stärker ein gegenseitiges Verständnis und eine Wertschätzung erzeugt werden kann. Denn schließlich ist die deutsche Geschichte von 1945 bis 1990 von zwei Seiten geprägt.